You know the stories. There's only ever been one way to stop that many Cybermen. Me. Then do it. Stop them.
Begging for your life already. That's a new record.
I'm not begging you. I'd rather die than beg you.
Lucky day, then.
I can do this. They're not difficult. They're Cybermen.
Knock yourself out.
Your wish is my command.
Winning? Is that what you think it's about? I'm not trying to win. I'm not doing this because I want to beat someone, or because I hate someone, or because I want to blame someone. It's not because it's fun. God knows it's not because it's easy. It's not even because it works, because it hardly ever does. I do what I do because it's right. Because it's decent. And above all, it's kind.
The doctor's dead. He told me he'd always hated you. Let's go.
No.
Doctor's dead. Told me he'd always hated you.
Yeah, heard you the first time.
Tedious.
Comport Nummer 703, ihr ist Strom. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 703. Comport, den ich am heutigen kühlen, aber sehr sonnigen Freitag, dem 3. Mai 2019, Tag 123 in der KW 18 aufgenommen habe. Das Intro ist aus der 12. Folge der 10. Staffel von Dr. Wer noch gleich, Knock Yourself Out, Why Dog Fights und Heard You the First Time. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommt, sind nicht so sehr Zitate aus einer britischen Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Meldungen aus den Nachrichten entnommen und kommentiert habe, einen Teil, wo ich eher technische Meldungen aus den Nachrichten entnommen und kommentiert habe. Was davon ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr hier am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, die zweite Hälfte an Politikmeldungen für diese Folge, nur echt mit Regierung und Wirtschaft. 4 Grad, passing clouds again. Chillige Greetings. Die 4 Grad, kommen wir Level wie 1, Wind macht 13 km/h aus dem West. Die Visibility von 16.1 haben wir hier nicht. Nein, wissen wir gar nicht, dass es 16.1 ist. Oder bei Weather Pro ist es Stand 6.30 Uhr. 3 Grad, mainly sunny. Ist es irgendwo anders nicht sunny? Feels like 0, Taupunkt 0. Humidität 82%, Druck 1008, das Gerät misst hier 1004, der Wind macht irgendwas zwischen 9 und 17 km/h. Und ja, es ist ziemlich sonnig. Ich sehe gerade nicht, wo ich hinlaufe. Das ist schon ein bisschen unpraktisch, weil ich doch von Zeit zu Zeit mal gerne sehen würde, wo ich eigentlich hinlaufe. Aber hey, so, kommen wir bei der bescheuerten Regierung an. Da geht es erstmal mit einer Meldung aus der Nacht zu Samstag los, nämlich dem Syramf. Weil Bericht, BAMF stellt Asylentscheide für Sora zurück. Das BAMF-Amt für BAMF-Aktion und BAMF-Linge stellt nämlich laut einem Mediengerücht seit mehreren Wochen die Asylentscheidungen für zahlreiche Syrer zurück. Dabei gehe es um Verfahren, in denen die vorgesehenen Änderungen der Leitsätze für das BAMF entscheidungsrelevant wären. Erklärt nämlich das Bundesterrorministerium auf Anfrage einer Mediengruppe. Hintergrund sei, dass das BAMF Mitte März seine internen Leitsätze aktualisiert und die Sicherheitslage in Syrien neu bewertet hätte. Wie die Behörde die Lage einschätze, sei bislang nicht öffentlich bekannt. So, apropos BAMF. Da gab es jetzt neulich nochmal eine neue Zahl zu, ist inzwischen über ein Jahr alt. Der angeblichen BAMF-Skandal aus Bremen, da ist nämlich von den 12 Milliarden, 12 Millionen, 12.000, 1.200 Fällen, in denen noch irgendwas geprüft werden müsste, sind nur noch 50 übrig, in denen überhaupt irgendwas hätte gewesen sein können. Und wenn man die Fehlerquote sich betrachtet, kommt man jetzt schon an einem Punkt an, selbst wenn alle Fälle, die jetzt noch nicht fertig geprüft sind, falsch beantwortet worden wären, wäre die Quote des Bremer BAMF-Amts übrigens besser als die im Bundesschnitt. So, ne, das war die Geschichte, wo doch medial vor einem Jahr da großes Gefauch stattfand, wo der Bundesterrorminister nichts Dringenderes zu tun hatte, als Shadow Ratio 4,5 von 7.16 Uhr bis 19.16 Uhr. 12 Stunden, 0 Minuten. Als die Chefin vom Bremer BAMF rauszuwerfen, die BAMF-Bundeschefin rauszuwerfen. Und stellt sich also inzwischen raus, es war nicht nur gar nichts, sondern eigentlich ist es sogar falsch rum. Eigentlich war der Skandal, dass überall sonst weniger gut über Anträge entschieden wurde als in Bremen. Na, aber da muss man nicht drauf hinweisen. Nein, wie kommen Sie denn auf die abwegige Idee, dass man inzwischen, wo ja nun, also nicht nur ja schon länger klar ist, dass das ein großer Nothing-Burger war, sondern inzwischen klar ist, es ist nicht nur ein Nothing-Burger, sondern es ist ein überhaupt Nothing-Burger. Na, muss man dann auch medial nicht mehr irgendwie durch die Gegend werfen. Nein, wie kommen Sie denn auf die Idee? So, dann hätten wir hier von Dienstag den Geldhofer, weil Bericht. Seehörster beansprucht mehr Geld für Einheitsfeiern. Das für Dahomat zuständige Bundes-Dahom-Ministerium fordert nämlich für die Feierlichkeiten zum Jubiläum 30 Jahre Deutsche Einheit kurzfristig zusätzliche 61 Millionen Euro, berichtet eine Zeitung. Demnach gehe die Summe aus einem Schreiben von Finanzstaatssekretärin Bettina Hagedorn an den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor. Auch sollen die Feierlichkeiten anders als bisher organisiert werden. Statt Festakte wolle Seehörster einen ernsthaften, ehrlichen Dialog über Zusammenhalt und Lebensverhältnisse in Ost und West organisieren. So, der Scherz an der Geschichte ist, oder wie es in der Zeitung gesponnen wurde, ja, also, das würde jetzt einen Haushaltsnachschuss verlangen, weil, eigentlich gibt es Nachträge zum Haushalt nur, wenn unerwartete Mehrausgaben passiert seien. Nun, das Jahr 2019, 30 Jahre nach dem Jahr 1989, liegt. Auf die Idee hätte man mit Blick auf einen Kalender schon relativ früh kommen können. Die offizielle Wortmeldung aus der Bundesregierungspressekonferenz aus dieser Woche war, ja, aber man hätte das Geld erst beantragen können, nachdem das Kabinett beschlossen hätte. Und das Kabinett hätte ja aber erst sehr spät beschlossen. Und deswegen hätte man eben erst so spät beantragen können. Das riecht mir auch schon wieder irgendwie. Also ich weiß nicht, wer mich da belügt. Vielleicht auch beide Seiten, aber irgendwer betrügt mich da. Weil ich fühle mich verarscht. Man hätte ja auch einfach mal pauschal einen Topf für Einheitsfeierlichkeiten, wir wissen noch nicht genau, wie groß, dahinstellen können und sagen können, okay, wir werfen hier jetzt einfach mal einen Topf hin und nennen den keine Ahnung wie viel Millionen. So, Details dazu wird das Kabinett ja dann bei Gelegenheit feststellen. Also ich meine, hallo? Oder wie funktioniert Haushaltsgesetzgebung bei einem Bundesministerium sonst? Na, also der... Aber hey, so, dann Steu gegen. Ist dann auch von Dienstag. Klimaschmutz, Wirtschaftsflügel der Union gegen CO2-Steuer. Der Wirtschaftsgeflügel der Union lehnte die Einführung einer CO2-Steuer in Deutschland ab. Eine nationale Abgabe würde sowohl die Unternehmen als auch die Bürger zusätzlich belastet. Und zwar mit fraglichem klimapolitischen Nutzen, heulte der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Lindemann in der Presse. Er warnte vor sozialem Sprengstoff durch eine weitere Steuer. Die CDU-Spitzel hatten gestern beschlossen, die noch von der SPD geforderte CO2-Steuer-Ergebnis offen zu prüfen. Generalsekret Ciemiak, der gefühlt 99-Jährige, nöhlte nach Sitzungen der Parteigremien, besser seien marktaugliche Mechanismen wie eine Erweiterung des Emissionshandels. Also sagen wir mal so, es gibt da zwei Wege, was man tun kann, um mittelfristig den CO2-Ausstoß rapide zu senken. Was man ja muss, weil man das sich ja eigentlich verpflichtet hat so. Weg 1, ganz massiv Emissionshandel, allerdings schon mit von vornherein harte begrenzten Zertifikaten. Weil wenn man es so macht, wie der Emissionshandel in der Wirtschaft angefangen hat, so ja, im Wesentlichen einmal den Wert von wann auch immer wir das Maximum ausgestoßen haben. So, und dann reduzieren wir aber nur um 0, was weiß ich, Prozent pro Jahr. So, dass es irgendwie Jahrzehnte gedauert hat, bis die Zertifikatmenge in einem Level angekommen ist, dass tatsächlich Leute dann auch Emissionen unterlassen mussten. Oder man knallt da knallhart einen Preis drauf und sagt, wenn du CO2 emittieren willst, dann kostet das halt Geld. Und guckt sich danach dann an, welche Auswirkungen hat das denn auf Leute, die es sich nicht leisten können, aber leisten können müssen. Na, also die. Aber gleich sich hinzustellen und zu sagen, nein, auf gar keinen Fall darf es eine Steuer geben, auf überhaupt gar keinen Fall, geht ja gar nicht. Na, das ist so super kurzsichtig. Der Direktor des Energiewirtschaftlichen Instituts der Uni zu Köln, Wettzüge, hält Steuern für ein geeignetes Mittel, um Klimaschutzziele zu erreichen. Es sei sinnvoll, über eine CO2-Steuer sowie eine große Energiesteuerreform nachzudenken, sagt er im Deutschlandfunk. Ziel müsse sein, die Treibhausgasemissionen zu verringern. Na, also, weil man könnte ja einfach mal auf die Idee kommen, wir haben hier seit wie vielen Jahren unseren Arsch nicht bewegt. Na, ich meine, da robbe ich dann auch wieder dahin, wo ich auch im letzten Jahr immer wieder drauf rumgerobbt bin. Aber dass Deutschland die Klimaziele nicht einhält, die Deutschland sich gesetzt hat. Frau Merkel, wer hat da noch gleich als Kanzler gearbeitet, als die Klimaziele beschlossen wurden? Wer arbeitet jetzt als Kanzler? Wer hat die ganze Zeit eigentlich die Bundesregierung gestellt? Frau Merkel, wissen Sie das zufällig? Ich komme da gerade nicht drauf. Mir ist fast so, als hätten wir da nicht so viele Kanzler gehabt in der jüngeren Vergangenheit. Na, also, und jetzt dann rumzunüllen, ne, aber Steuer darf es auf gar keinen Fall geben. Und bloß nichts, was irgendwie dazu führt, dass man sich ändern muss. Ja, ich meine, hallo, der Zug ist weg. Hätten wir vor sagen wir 20 Jahren angefangen, die Emissionen zu reduzieren, hätten wir das mit einer sehr viel weniger harten Reduzierungskurve pro Jahr tun können. Haben wir aber nicht, wir hatten Wichtigeres zu tun. So, na, und seit wie vielen Jahren, Frau Merkel, machen Sie doch einen auf Bundeskanzlerin? Was, 13 Jahre inzwischen? Oder sind es schon 14? Na, also, gefühlte Ewigkeiten kanzlieren Sie da. Und Sie fühlten irgendwie nie die Notwendigkeit, da mal irgendwas zu tun. Ja, nun, ne? Das muss jetzt auch mal harte Konsequenzen haben. Ja, und wenn die ganze Scheißpartei dann halt nicht mehr wählbar ist, ja, dann ist die ganze Scheißpartei halt nicht mehr wählbar. Ist sie ja sowieso nicht. So, Jubi-Geld ist dann von Dienstagmittag. Linksfraktionschef Bartsch hat sich empört darüber geäußert, dass das Bundesterrorministerium es versäumt habe, rechtzeitig Geld für die Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum der deutschen Einheit bereitzustellen. Na, das ist der Teil, wo ich mich dann auch wieder verarscht fühle. Weil, also, es mag ja sein, dass man erst dann eine Summe auf den Tisch legen kann, wenn da ein Kabinettsbeschluss da liegt. Aber man hätte auch einfach erstmal irgendwo einen Pauschaltopf hinwerfen können und sagen können, hier, da Pauschaltopf, wir wissen, es wird da Festivitäten geben. Wir wissen noch nicht, in welchem Ausmaß und wie teuer, aber es wird da Festivitäten geben. Wir hauen da einfach mal einen Topf auf den Tisch und sagen, so und so viele Millionen müssen da reinpassen. So, warum haben sie das nicht gemacht? Warum sahen sie sich dazu nicht in der Lage? Es ist nicht so, als wäre das Jahr 2019 völlig überraschend dem Jahr 2018 gefolgt. Na, also der. Ja, super, da hinten irgendwo ist das Ding. So, dann gab es auch noch am Dienstagabend, Scholko 2. Schulz, mehr Belastung durch Co2-Steuer nicht akzeptabel. Aha, der Bundesminister der Finanzen, Olaf Schäuble, möchte deutlich machen, dass man auf gar keinen Fall auf die Idee kommen sollte, wenn einem Umwelt am Herzen liegt, die SPD wählen zu wollen. Und das war doch derjenige Mensch, der sich vor etwas über einem Jahr nicht entblödete, zu verkünden, bei der nächsten Wahl sei es möglich, dass eine Person aus der SPD Kanzler werden könne. Nun, Herr Scholz, Sie können gerne versuchen, deutlich zu machen, Sie sind auch nur eine rot angemalte Merkel und ein rot angemalter Schäuble. Aber das war sowieso schon relativ offensichtlich. Also Bundesfinanzminister Olaf Schäuble sieht bisher noch kein realisierbares Konzept zur Einführung einer CO2-Steuer in Deutschland. Es gäbe viele Vorschläge, aber noch keinen der überzeuge, faselte Scholz am Abend bei einem Bürgerdialog der SPD in Erfurt. Für die Spezialdemokraten definiert er eine klare Linie. Die SPD macht nur mit, wenn das Konzept einer CO2-Steuer nicht zu einer realen Mehrbelastung der Leute führt. Ja, aber an einer Mehrbelastung wird nichts vorbeiführen. Irgendwo muss das Geld herkommen. Gut, man könnte auch einfach mal argumentieren, die Wirtschaft, die nicht weiß, wohin mit dem ganzen Geld, könnte ja mal aus dem riesigen Topf, in dem das Geld da rumgammelt, mal was nehmen. Aber ey, das wiederum, das wäre ja, oh Gott, nein, also nein, das geht ja nicht, also nein. Also, nee. So, dann gab es in der Nacht zu Donnerstag eine interessante Wortmeldung zum Thema Grundsteuer. Die Grundsteuer hätte ja eigentlich irgendwo im April noch durchs Gruselkabinett segeln sollen, um dann schnellstmöglich noch vor der Sommerpause die erste Runde im Parlament drehen zu können, dann irgendwo in die Ausschüsse zu versickern, weil die ganze Chose, das ganze Gesetz muss ja schließlich verpflichtend, Ausrufezeichen, sagen die Bundesverfassungsrichter, bis 31.12.2019 in Kraft sein. So. Ne, länger Zeit jibbert nicht. Und wir wissen, das Parlament ist nicht so super schnell, wenn es darum geht, Gesetze zu schnitzen. Von daher wäre es vielleicht nicht die dümmste aller möglichen Ideen, dabei Zeiten schon mal mit anzufangen. Aber nun gab es aus dem Kanzleramt einem Bericht zufolge ein Stopp. Er werde nicht in die Ressortabstimmung gehen, melde die Regierungspostille. Scholz müsse sich vor einer Kabinettsbefassung zunächst mit der CSU und der bavarischen Landesregierung einigen. So, also die Regierungspostille meldet die nur lokal relevante Landesregierung da unten rechts in der Ecke auf der Karte, bildet sich ein, sie kann das Gesetz einfach mal komplett aufhalten, weil ihr gefällt das nicht. So, und da hätte das Kanzleramt dann auch noch gesagt, so ja, nee, kommt dann nicht. Also ich meine, es hätte ja eigentlich irgendwann so Dunstkreis Ostern schon durchs Kabinett gesegelt sein sollen, ist es nicht, von daher kann einem auch schon aufhalten. Okay, also da ist irgendwas ist dazwischen gekommen. So, ne, aber dass sie sich da jetzt gar nicht bewegen und irgendwie die rein regionale Regionalpartei sich schon wieder anmaßt, Bundespolitik machen zu müssen, eigenartig. So, dann gab es ein paar Stunden später ein Scholmenti, weil Finanzministerium Entwurf zur Grundsteuer nicht gestobt. Die Resortabstimmung sei seit längerem eingelitten, sagte ein Lautsprecher von Scholz. Es sei immer klar gewesen, dass sich das Kabinett erst nach einer Expertenanhörung zu einer möglichen Öffnungsklausel damit befassen werde. Diese Anhörung sei für den 10. Mai im Finanzministerium geplant. Aha. Ja nun, Und wenn sie sich dann am 10. Mai befassen, dann da noch irgendwas an ihrem Papier rumschnitzen, sagen wir mal, es ist dann Juni, dann schmeißen sie es ins Parlament, dann bricht da dummerweise die Sommerpause aus, dann wird es aber schon langsam knusprig. Ja, weil also wenn da im Juni die Sommerpause ausbricht, also vor September, bewegen die sich ja nicht, die Parlamentarier. Wenn die dann noch irgendwie in den Ausschüssen, sagen wir mal, 2 Monate brauchen wollen, ja, dann wird es aber schon wirklich langsam knusprig. Ja, und dann muss der ganze Scheiß ja auch noch durch den Bundesrat, also das Ganze vor dem 31.12. Nennen Sie mich einfach gestrickt, aber ich sehe da jetzt noch nicht, dass das klappt. Und wenn es nicht klappt, nun ja, dann gilt ab 1.1. keine Grundsteuer mehr. Das wiederum sorgt dann dafür, dass den Kommunen, die da bisher stabile Einnahmen draus hatten, dann plötzlich Einnahmen abhanden kommen. Ich glaube, da sind wir alle nicht drauf vorbereitet. Also deswegen gab es dann auch gestern noch irgendwie immer wieder mal geblubber, so, ja, aber der Scholz ginge davon aus, dass das Gesetz komme. Es ist ja schön, dass der Scholz davon ausgeht. Der Scholz hat sowieso eine Reihe lustiger Annahmen in dem Gesetz drin stehen, die mit Realität nur irgendwie sehr begrenzt was zu tun haben. Aber hey. So, weil wir schon mal bei Donnerstag sind, geht es da auch noch weiter. Stiefkindadoption, genereller Ausschluss unverheiratete Paare, verfassungswidrig. Der generelle Ausschluss unverheiratete Paare von der Stiefkindadoption ist nämlich verfassungswidrig, wie das Bundesverfassungsgericht in einer in einem nun veröffentlichten Beschluss entschied, verstoßen die derzeit geltenden Regelungen gegen das allgemeine Gleichheitsgebot des Grundgesetzes. Die Adoption der Kinder des Partners müsse auch in einer stabilen, nicht ehelichen Beziehung möglich sein. Zur Begründung verwiesen die Karlsruher Richter auf das Wohl des Rindes, Kindes. Bis März 2020 müsse der Gesetzgeber eine Neuregelung treffen. Ja. Also, springt mich jetzt nicht an, inwiefern das nicht offensichtlich ist. So, dann gab es, ich weiß gar nicht, ob das gestern oder irgendwann vorher war, auf jeden Fall gestern schwappte es überall durch die Medien, der Kühnert hat da wohl bei einer Wochenzeitung ein Interview gegeben und dabei fielen dann auch irgendwie Aussagen, die darauf hindeuten, dass man doch vergesellschaften könne. Und das Interview von User-Chef Kevin Kühnert mit der Wochenzeitung hat vielfach Kritik hervorgerufen. Besonders seine Aussagen zur Vergesellschaftung von Unternehmen und zum Wohneigentum stoßen auf Widerspruch. Bla 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 bla. Kühnert sagt bereits zu Beginn des Interviews, er verstehe sich selbst als Sozialist. Das markierte den Anspruch, dass eine Bessere Welt nicht nur denkbar, sondern auch realisierbar sei. Bla 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 bla. Also, ja, da haben dann irgendwie eine Reihe Leute rumgenölt, so, wah, Enteignung geht doch gar nicht. Spannendes Ding da, Enteignungen gehen nicht, sagen sie, ja. Nun, also aus dem Bundesministerium für Maut, Entschuldigung, Verkehr, da laufen gerade 19 Enteignungsverfahren, weil sie irgendwo Autobahnen langlegen wollen, wo es Gelände gibt, was der Staat nicht kontrollieren kann bisher. Also wenn Enteignungen doch nicht gehen, oder die Gebiete, wo überall um irgendwelche fossilisierten Dinosaurier und Pflanzen aus dem Boden zu zuppeln, Leuten ihre Grundstücke und ihre Gebäude weggenommen werden, das geht auch alles nicht, ne? Weil das ist genau dieselbe fucking Enteignung. Ja, Vergesellschaftung, da den Artikel 15 Grundgesetz, den hatten wir hier noch nicht. Aber das macht ihn nicht pauschal zu einer bescheuerten Idee. So, ne, ich meine, also, dass der Kühnert da irgendwelches Zeug labert. Ja Gott, den Kühnert, den kann ich halt nicht ernst nehmen. So wie ich die ganze SPD nicht ernst nehmen kann. Weil die sagen auf der einen Seite eins und wenn sie dann mal irgendwann Macht haben, dann tun sie genau das Gegenteil davon. Na, man wolle keine Upload-Filter, sagt die SPD, schreibt sie auch noch in den Kotzereivertrag rein. Und was macht Frau Barley bei der ersten besten Gelegenheit, wo sie dann mal ihre Hand heben kann? Richtig, sie hebt die Hand für Upload-Filter. Ja, keine weiteren Fragen, sorry. So, kommen wir mal bei der Wirtschaft an. Da hätten wir vom letzten Freitag eine spannende Bayer Hauptversammlung, weil der Vorstand sei nämlich nicht entlastet worden. Auf der Hauptversammlung des Chemiekonzerns Bayer in Bonn haben die Aktionäre den Vorstand nicht entgelastet. Dem Aufsichtsrat sprachen sie dagegen das Vertrauen aus. Und zwar ging es da ja darum, Bayer hat sich ja Monsanto einverleibt und hat bei der Gelegenheit sich dann auch diverse Klageverfahren gegen Monsanto damit einverleibt, die mit nicht geringen Forderungen versehen sind, weil man also zumindest juristisch begründet der Meinung sein kann, dass Glyphosat Krebs erregt. Und wenn man der Meinung sein kann, dass Glyphosat Krebs erregt, dann sind Leute, die erregte Krebse haben, vielleicht interessiert daran, da dann für entschädigt zu werden. So, und nun hat also der Konzernchef Baumann, ist der erste amtierende Vorstandsvorsitzende eines DAX-Unternehmens, dem die Anteilseigner das Vertrauen entzogen haben. Zuvor hatte Baumann auf der Versammlung die Übernahme der US-Firma Monsanto verteidigt und erklärt, man habe Chancen und Risiken des Zukaufs sorgfältig abgewogen. Zahlreiche Großaktionäre hatten mit heftiger Kritik reagiert. Bla bla, bla bla. So, ja, was das jetzt irgendwie konkret heißt, ob das dann heißt, dass der Vorstandsvorsitzende von Bayer dann da demnächst mal seinen Hut nehmen kann, weiß ich nicht. Also, das wäre ja eine logische Konsequenz, oder er kriegt kein Geld. Na, also, weil die Begründung, warum die Leute so viel Geld kriegen, war ja, weil sie ja so hohe Verantwortung haben. So, wenn sie der Verantwortung nicht gerecht werden, dann sollen sie das Geld nicht kriegen. Ja, VW, kommen wir gleich noch vorbei. So, dann gab es am Dienstag mal wieder Arbeitslügenzahlen. Bla, bla, es waren bla bla weniger als im März und 155.000 weniger als vor einem Jahr, bla bla, bla bla, bla bla. Die Zahl der Unterbeschäftigten stieg übrigens im Vergleich zum Vormonat. Das nur mal, um da eine Basis daneben haben zu können. Inflapril gab es auch am Dienstag. Inflationsrate steigt auf 2%. Wie das statische BMS-Amt in einer ersten Schätzung mitteilte, lag die Inflationsrate bei 2%. Im März hatte sie bei 1,3% gelegen. Als Gründe werden unter anderem höhere Energiepreise genannt. Zudem hätten sich Pauschalreisen vergeteuert. Das liege daran, dass die Osterferien in diesem Jahr vollständig im April lagen. Aha, ja na dann. So, erwähnte ich Boni und VW. Nun, da ist mir am Donnerstag eine Meldung in die Finger gefallen. Volkswagen Erfolgsboni für 2016 werden an Vorstände ausgezahlt. Der Volkswagen-Konzern zahlt an Mahnhager mehr als 4 Millionen Euro. Erfolgsboni, die wegen des Abgasskandals zunächst einbehalten worden waren. Berichtet der NDR unter Berufung aufs Unternehmen, demnach gehen die Zahlungen an 5 Mahnhager. Der frühere Vorstandsvorsitzende Müller, Altug mit gut 1,3 Millionen Euro, den größten Anteil, bla 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 bla. So, nur nochmal zum Mitmeißeln, warum ich da die ganze Zeit drauf rumreite. Die hohen Bezahlungen, die hohen Gehälter, Vergütungen von irgendwelchen Managern werden ja immer damit begründet, dass die doch so eine hohe Verantwortung zu übernehmen hätten. Die müsse man ja dann auch gut entgelten. So, nur ist VW ja damit aufgefallen, dass sie bei Abgasen betrogen haben und sie sind erwischt worden. So, da würde man ja jetzt erwarten, also wenn dann da jemand Verantwortung hat, dann sollte der die an der Stelle dann auch mal nutzen. Sollte dazu selber gezogen werden, weil die Leute werden ja so gut bezahlt, weil sie so eine hohe Verantwortung hätten. Stellt sich raus, nein, sie werden nicht zur Verantwortung gezogen, die kriegen ihre scheiß Bonusse trotzdem. Na, also warum ist die Bezahlung so gut? Weil die so eine hohe Verantwortung haben? Sorry, die haben sie ja nicht. Na, oder hat man irgendwo was zur Kenntnis genommen von... Die Abgasbetrüger wurden zu selbiger zur Verantwortung gezogen. Na, also weil mir wäre nicht bekannt, dass irgendeine von diesen Manager-Hackfressen da tatsächlich mal gezwungen wurde, sich bei den Opfern ihrer Scheiße zu entschuldigen oder sonst irgendetwas zu tun. Oder in den Knast oder was weiß ich. Na, also die Verantwortung hat sich darauf erstreckt, dass sie das Geld nicht sofort bekommen haben. Ja, ich meine, also bei 1,3 Millionen für einen früheren Vorstandsvorsitzenden oder für den DS mehr als 540.000. Also das sind schon Summen, die hätte man auch einfach behalten können, die hätte man ja an die Opfer verteilen können. Na, aber nein, aber nicht doch, aber wie kommen Sie denn auf diese Idee? Wir müssen den Leuten so viel Geld bezahlen, weil die doch so eine hohe Verantwortung haben. Also turns out, nein, haben sie nicht. Na, die kriegen das beschissene Geld trotzdem. Trotzdem sie der Verantwortung nicht gerecht geworden sind. So, und das, also sorry, das gucke ich mir an und sage so, nee, geht nicht. Nein, mein Gerechtigkeitsgefühl sagt, wenn die Begründung ist, dass sie doch so viel Verantwortung hätten, wenn man dann hier feststellt, so ja, die haben Scheiße gebaut mit ihrer Verantwortung. Ne, die Firma hat betrogen, wo sie nur kann. Ja, die Firma ist nicht alleine, ne, also mal keine Angst. Die anderen Autokonzerne sind kein bisschen besser, aber die Autofirmen betrügen, und das ja im Zweifelsfall noch bis heute, wurden dabei erwischt. Oh, ups. Und dann hat das überhaupt keine Konsequenzen. Ja, wo ist dann die fucking Verantwortung, für die man so viel Geld bezahlt? I do not see that. And because I do not see that, finde ich das Ganze sehr ungerecht. Na, also die werden für eine hohe Verantwortung bezahlt, die sie nicht wahrnehmen müssen. Ja, ich meine, da könnte man ihnen ja auch, keine Ahnung, Mindestlohn bezahlen. Hartz IV. Da, wo es weh tut. Also insbesondere die Leute, die vorher schon mit so viel Geld beworfen wurden, dass sie da von dem Geld, wo sie ja sich im Zweifelsfall ein paar Euro 50 beiseite geräumt haben dürften, auch ein paar Jahrzehnte leben können dürften, ohne sich schlimm anzustrengen. Na, also beim besten Willen. Na, aber nein, nein, also die müssen das Geld unbedingt bekommen, weil wenn sie das Geld nicht bekommen, dann, ja was denn dann? Ja, dann kriegt man ja nicht die besten, ja, Entschuldigung, wollen Sie mir ernsthaft erzählen? Die VW-Manager da, das wären wirklich die Besten, die sie kriegen konnten. Diese Betrüger. Na, also das gucke ich mir an und sage so, ey, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? No? So. Ich bin hier schon fast am Ende, aber wir gucken nochmal. Also ja, über Syrien sagt das BAMF nichts mehr. So, mal davon abgesehen, dass eben aus dem BAMF-Skandal ein really big nothing burger geworden ist. Da gab es keinen BAMF-Skandal. Der BAMF-Skandal besteht darin, dass die Medien da einen BAMF-Skandal herbeigeschrieben haben, den es nicht gab. Dass in der Öffentlichkeit aus dem Terrorministerium Behauptungen getätigt wurden, wo inzwischen ja auch Richter gesagt haben, also wenn sie die Behauptung nochmal tätigen, dann setzt es was. Ja, dann der Seehörster eben begründet mit, aber das Kabinett hätte nicht beschlossen, dass er noch kein Geld für nun wirklich aus dem Kalender zu ermittelnde Festivitäten erkennen kann. Ja, also ich meine, wenn der Seehörster nicht in der Lage ist, einen Kalender zu lesen, dann sollte irgendwer dem Seehörster mal beibringen, wie man Kalender liest. Sorry. Der Wirtschaftsflügel der Union nölt rum, dass sie auf gar keinen Fall was für den Klimaschutz bezahlen wollen. Ja, sorry, nie. Nee. Aber am besten Willen nicht. Na, sie haben sich seit wie vielen Jahren? Was, 20? Ja, kommt so größenordnungsmäßig hin, ne? Seit 20 Jahren bereichern sich die fucking Konzerne hier an einem Niedriglohnland auf Kosten der Sklaven. Ja, wollen sie nichts dafür bezahlen, dass sie aber das Klima ja missbrauchen? Na, das gucke ich mir an und sage so, das kann so nicht bleiben. Wo soll denn da Light Rainfall herkommen? Na, und auf gar keinen Fall darf CO2 besteuert werden. Nein, das geht doch nicht. Ja gut, dann machen sie einen Vorschlag, wie sie innerhalb der nächsten, sind wir mal großzügig, 10 Jahre den CO2-Ausstoß Deutschlands netto auf Null bringen. Mit Emissionszertifikaten. Doofe Idee zum Vorschlag. Sie geben jetzt schon nur Emissionszertifikate in der Hälfte der aktuellen Emissionen raus. So, und wer emittiert, ohne ein fucking Zertifikat da im Ausgleich haben zu können, der kriegt eine Strafe von, hey, wenn wir den Managern so viel Geld in den Arsch blasen, 5 Millionen pro Mikrogramm CO2. Na, Alde. Ja, dass die ganze Seehörster-Jubilierungsgeld-Geschichte, dass die auch so ein bisschen aufgeblasen rüberkommt. Ja, also ich meine, das springt mich an, also weil das riecht doch schon wieder irgendwie verdächtig nach, da macht irgendwer eine Kampagne. So, nicht ganz unrecht, weil, ja, also man hätte ja zumindest einen leeren Topf dahinstellen können und sagen können, so, da, der ist ungefähr so und so viele Millionen groß. Wir wissen zwar noch nicht, was da genau für veranstaltet werden soll, aber es wird da eine Summe Geld benötigt werden für die Festivitäten. Na, aber hey, der Scholz, der deutlich macht, auf gar keinen Fall möchte er, dass die SPD für eine Umweltpartei gehalten wird. Ja, die Gefahr bestand eigentlich nicht. Und der Grundsteuergesetzentwurf, der da gestoppt wäre, wo das Ministerium sagt, nein, da ist ja gar nichts gestoppt. Wir hatten sowieso nicht vor, das noch in diesem Jahr abzuschließen. Na, das wiederum sahen sie nicht, aber also wenn man mal genau auf den Kalender schielt, dann kommt man auch schon zu der Idee, also so richtig viel Zeit haben sie nicht mehr, wenn das ganze Ding noch irgendwo im Parlament eine Weile verbringen soll. Gut, man könnte es natürlich wie bei der Bankenrettung machen, da sind ja die Gesetze ins Parlament reingesiegelt und 5 Minuten später wieder rausgesiegelt, ohne dass da irgendwo drüber geredet wurde. Ja, Adoption muss auch bei Unverheirateten möglich sein, sagen die Verfassungsrichter. So, der Kühnert und sein komisches Interview. Ja, auch das riecht mir irgendwie nach, da wollen sie irgendwie eine Kampagne hinstellen. Aber was soll die werden, wenn sie fertig ist? Weiß ich halt nicht. Fühle ich mich halt auch schon wieder irgendwie instrumentalisiert, eben wie bei der BAMF-Geschichte von einem Jahr. So, Bayer ist der Vorstand nicht entlastet worden, ja, hat das Konsequenzen. Arbeitslügenzahlen und Inflationszahlen, na, auch rechtlich unspannend und ja nun die Boni für die VW, Volltrottel. Wofür werden die eigentlich bezahlt? Für die gigantische Leistung, die sie erbracht haben? Für die Verantwortung, die sie haben, kann es ja nun nicht sein, weil da haben wir jetzt ja nur festgestellt, Verantwortung haben sie ja nun keine wahrnehmen müssen. Oder können sie aufweisen, dass irgendwelche VW-Vertreter in den Knast geschickt wurden, die da jetzt mit Bonussen in Höhe von gigantisch viel Geld versorgt wurden. So. Da haben wir die halbe Stunde voll und kommen bei BR22 von 2016 an, dem Titel Roots. 3:07 gefolgt ist das Ganze dann von einem schönen Morgen vom 18. April, wo sich der Feldenkirchen zum Abschiebesitz in 4:03 ins Benehmen setzte. Und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion auf irgendwas, was ich hier von mir geblabbert habe, in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, das als Tweet at Kompott, Mail an kompiblog@gmail.com oder Kommentar am kompiblog.de unter dem Eintrag zu Kompott 703 Teil 2 einzustellen, wenn das Blog das denn gerade mal zulässt. So, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn er nicht dazwischen kommt. We'll be right back.
Wochenlang hatten sie in der Bundesregierung gestritten, jetzt ist es da. Das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz. Klingt harmlos, aber de facto beinhaltet es strengere Abschieberegeln, die dafür sorgen sollen, dass abgelehnte Asylbewerber leichter abgeschoben werden können. Es ist das Kernstück eines ganzen Pakets zu Asyl und Integration, mit dem sich jetzt Bundestag und Bundesrat befassen werden. Schon jetzt kommt aus den Fraktionen und den Ländern, auch CDU-geführten Ländern, scharfe Kritik, weil Seehofer unter anderem plant, Abschiebehäftlinge in normale Gefängnisse zu sperren. Anderen geht das Gesetz nicht weit genug.
Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen.
Politischer Autor beim Spiegel. Guten Morgen.
Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Für die strengeren Abschieberegelungen bekommt Seehofer Kritik von beiden Seiten. Zu hart oder nicht hart genug? Wie sinnvoll ist aus Ihrer Sicht der neue Gesetzeskatalog?
Also erstmal hat man ja inzwischen den Eindruck, dass die große Framing-Expertin Elisabeth Wehling nach der ARD nun auch für die Bundesregierung arbeitet. Stichwort: mit Begriffen die Deutung vorgeben und so Politik machen. Geordnete Rückkehrgesetz ist natürlich ein gigantischer Euphemismus auf ähnlich manipulativem Niveau wie das bereits verabschiedete Gute-Kita-Gesetz. Mich hätte nicht gewundert, wenn Seehofers Plan gleich Happy-Heimreisegesetz geheißen hätte. In Wahrheit ist es natürlich ein neues Härtegesetz. Ja, Seehofer will, dass der Staat künftig kälter, kompromissloser agiert, wenn es um Abschiebungen geht. Wenn mehr als die Hälfte der geplanten Abschiebungen im vergangenen Jahr gescheitert sind, ist das eine hohe und krasse Zahl. Und wenn man Abschiebungen nicht generell verbieten möchte, sondern sie für einen legitimen Teil unseres Asylsystems hält, ja, dann kann es so nicht weitergehen. Sonst trifft das Schicksal Abschiebung auch künftig die Braven und Folgsamen, während die Gewitzten und Dreisten verschont bleiben, ist auch nicht gerecht. Seehofer will also die Zahl der Abschiebehaftplätze verdoppeln, um sicherzustellen, dass Kandidaten nicht im letzten Moment untertauchen, wie es häufig geschieht. Dagegen ist erstmal nichts einzuwenden. Problematisch ist das Wie. Abschiebehäftlinge sollen künftig in normalen Gefängnissen untergebracht werden, das aber verstößt gegen das europäische Trennungsverbot, wonach es keine Vermischung von Straf- und Asylrecht geben darf. Problematisch ist auch die geplante neue Kategorie für Migranten, Duldung mit ungeklärter Identität heißt das. Wer keine Papiere hat, soll zu Geduldeten zweiter Klasse werden. Wichtig für ihr Schicksal soll unter anderem sein, ob sie sich nach Einschätzung der Behörden genügend um ihre fehlenden Papiere bemühen. Das aber erhöht das Risiko staatlicher Willkür. Andererseits sollen viele Asylbewerber mit legalem Status künftig besser gestellt werden. Sie sollen mehr Rechte und mehr Leistungen bekommen. Ihre Integration soll erleichtert werden. Und dass das neue Gesetzespaket, ihr habt es erwähnt, nun von rechts wie von links kritisiert wird, ist ja in der Regel kein schlechtes Zeichen. Gerade wenn man Horst Seehofer sehr oft und sehr scharf kritisiert hat, also wie wir alle und ich natürlich auch, gerade dann muss man nüchtern festhalten, Seehofer wirkt beinahe altersmilde. Die Trotzphase aus dem vergangenen Sommer jedenfalls, als seine Hartherzigkeit und Kompromisslosigkeit fast die Regierung zum Platzen brachte, die scheint überwunden. Ja, natürlich bleibt Seehofer unberechenbar, aber zurzeit hat er offenkundig eine seiner besseren Phasen.
Sagt Markus Feldenkirchen, politischer Autor beim Spiegel. Der Donnerstagskommentar. Vielen Dank.
Gerne.
Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.